Ich glaube, das November-Motto, was so die Predigtextauswahl der Perikopenordnung angeht, habe ich schon mehrfach erläutert. Ne? Nur noch mal zur Erinnerung: düstere Zeiten, schwierige Predigtexte. Heute Lukas 16, die Verse 1 bis 8. Lukas 16, 1 bis 8. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Da sprach er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, da haben wir doch tatsächlich bis vor 2 Minuten noch gedacht, Jesus zu kennen. Und jetzt so eine Geschichte. Krass. Ungeheuerlich. Lebe in Saus und Braus, vor allem verschleudere, was dir gar nicht gehört. Und wenn du zur Rechenschaft gezogen wirst, dann mach's wie dieser Haushalter. Fälsche die Schuldscheine. Mach dir Freunde mit dem Geld deines Chefs. Betrüge ihn, hau ihn übers Ohr. Und was wird dein Lohn sein? Ja, der Herr wird dich loben. So ist recht. Du hast klug gehandelt. Wirklich krass. Wie soll man das kanzelgerecht auslegen, bitteschön? Wie soll ich das predigen vor so rechtschaffenen Leuten wie euch? Warum kann denn Jesus nicht so enden wie an anderer Stelle auch? Ich zitiere mal ein anderes Gleichnisende. Und der Herr tadelte seinen Haushalter, dass er schändlich gehandelt habe. Er ließ ihn ins Gefängnis werfen und den Prozess machen, wo wird sein Heulen und Zähneklappern? Und ich wünsche mir dann noch obendrauf folgenden Schlusssatz: So wird es jedem gehen, der mit Geld nicht ehrlich und treu umgeht. So entspricht das meinen Vorstellungen. So hätte uns das doch gefallen. Dazu könnte ich nicken. Eine solche Lehre hätte uns nicht so erschreckt. Erschreckt? Ist es das, was Jesus will? Uns ein bisschen erschrecken? Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie, wenn es zu Ende geht, euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Um die Ewigkeit scheint sich diese Geschichte zu drehen. Um das, was nach dem Tod kommt. Tod. Das allein ist schon ein erschreckender Gedanke, nicht wahr? Von daher passt das jetzt doch alles so langsam doch ein wenig zusammen. Die haarsträubende Aussage der Erzählung Jesu und die Gedanken an den Tod, mit denen wir es am nächsten Sonntag sogar noch mehr zu tun bekommen werden als am heutigen Volkstrauertag. Besonders angenehm ist sie ja nun wirklich nicht, die Aussicht, dass wir alle sterben müssen. Aber dürfen wir das deswegen so ganz und gar verdrängen? Und erst das andere. Wir werden zur Rechenschaft gezogen werden. Für alles, was wir getan haben und für alles, was wir auch nicht getan haben. Wie der Haushalter in der Geschichte. Das ist noch unangenehmer. Gericht, jüngster Tag, nennen wir Christen das. Judgment Day, Terminator. Nur leider nicht hasta la vista, Baby. Müssten solche Gedanken, wenn wir sie denn zuließen, nicht unser Leben beeinflussen? Sogar bestimmen, so jung oder so alt wir jetzt gerade sein mögen? Also wenn ich demnächst zu einer Hochzeit gehe, dann lege ich mir rechtzeitig meinen guten Anzug zurecht, kaufe ein Geschenk und gehe zum Friseur. Der Vergleich hinkt, meint ihr, weil wir, was den Tod angeht, doch nicht so genau terminieren können, wann das sein wird? Ich denke, das ist der erste Versuch, den Gedanken ans Sterben von uns fernzuhalten. Denn weiß ich heutzutage wirklich, wie lange mir noch bleibt? Auf dem Rückweg kann schon alles vorbei sein. Naja, eine Herzattacke auf der Kanzel ist nicht so schön. Vertagen wir es auf die Rückfahrt. Der zweite Versuch heißt, einfach nicht dran denken. Betäuben. Dazu muss man kein Anästhesist sein, das kriegen wir auch anders hin. Vielleicht ist das am weitesten verbreitet, denn ich kann mir die Lebensweise so vieler Menschen einfach nicht erklären. Anders jedenfalls nicht. Sie gehen ihren Geschäften nach, als ob es diese letzte Grenze nicht gäbe. Für den ganzen frommen Kram, wie sie es dann nennen, haben sie einfach keine Zeit. Tod? Kein Thema. Weder allgemein noch persönlich. Sterben? Ja. Palliativmedizin. Patientenverfügung. Sterbehilfe. Ethik. Aber der Tod an sich und seine Konsequenzen? Nein, danke. Rechenschaft, jüngstes Gericht. Wer wird denn an sowas denken? Ja, wer glaubt denn an sowas? Viel zu beschäftigt, viel zu sehr befasst mit Weiterkommen, Genießen, Sicherung des Erreichten, Behalten. Die Welt, die Sachen. Mein Halten und Behalten, das ist unser Zuhause. Was danach kommt, was soll's darüber nachzusinnen? Wenn man solche Menschen einmal hart angeht, in stillen und sehr sensiblen Momenten, wo sie über Grundsätzliches nachdenken, manchmal verbunden mit schweren Schicksalsschlägen, dann sagen sie, ich zitiere, ach, wissen Sie, Herr Pastor, ich kann das alles einfach nicht glauben. Mit Gott und so, Auferstehung und Gericht. Ich möchte ja gern, aber es geht halt nicht, leider. Sorry. Ob das oft nicht eigentlich genau andersherum ist? Ich will nicht glauben. Denn wenn ich diese Aussicht des jüngsten Gerichtes oder nehmen wir einen anderen Begriff, weil wir uns an diesem antiquierten Ausdruck stören, wenn ich das für mich gelten lassen würde, wie bitteschön soll ich dann noch so weitermachen wie bisher? So egoistisch, so bedacht und fixiert auf meinen eigenen Vorteil. Dieser Glaube würde mich ja etwas kosten. Ich müsste ja mein Leben ändern. Schmerzlich allein der Gedanke daran. Deshalb weg damit. Vergessen, verdrängen, solange es geht. Und es gibt noch einen dritten Versuch, dem Thema Tod und Gericht auszuweichen. Aufschieben. Das hört und sieht sich in etwa so an. Ich weiß ja, dass mein Leben nicht so ganz in Ordnung ist. Ich werde mit vielem, was ich heute tue und denke, woran ich mich orientiere, und woran ich mein Herz denke, nicht so wirklich vor Gott bestehen können. Das soll auch anders werden. Morgen. Denn ich möchte vorher noch gerne dieses mitnehmen, jenes auskosten und das noch haben. Mit 20 können Menschen noch gut so reden. Mit 50 tun sie es auch noch. Mit 70, 80. Vielleicht denken wir jetzt vor diesem Hintergrund, die Erzählung Jesu ist doch unsere Erzählung. Tragen wir nicht doch zumindest ein ganz kleines bisschen die Gesichtszüge dieses Haushalters? Er lebt dahin, als wenn es seinen Herrn nicht gäbe. Er schert sich nicht um die Stunde der Rechenschaft. Er vertut und verprasst, was nicht ihm gehört. Und er sagt sich vielleicht, für die Inventur ist morgen noch Zeit. Weiß Gott, der Herr müsste von oben reinschlagen. Gegen solche Leute muss doch ohne Gnade juristisch vorgegangen werden können. Der ungerechte Haushalter muss weg, von wegen Peanuts, und der Klimawandel ist doch nicht menschengemacht. Seien wir vorsichtig mit dem Haushalter und gegen uns selbst. Denn der Herr gibt noch eine Chance. Lege Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht mehr mein Haushalter sein, sagt er. Noch eine Möglichkeit bekommt er, wenigstens seinen Kopf zu retten. Jetzt hat er begriffen, worum es geht. Der Herr wird ernst machen. Er wird mir alles nehmen, was er mir anvertraut hat. Was tut der Mann? Weil es so schön ist. Er besticht alle anderen Schuldner. Er fälscht ihre Schuldurkunden. Er macht sie sich ergeben, stimmt sie sich günstig, solange er es noch kann. So, jetzt aber wird der Herr endgültig hineinschlagen. Jetzt muss sie doch kommen, die verdiente Schuld. Strafe. Die Brille aufsetzen und sagen, ich das nicht lesen. Doch, steht da. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Wie soll man das begreifen, Jesus? Was erzählst du nur für Geschichten? Wie ärgerlich. Empörend. Andererseits, wie gutmütig ist dieser Herr? Wie großzügig? Wie weit reicht sein Erbarmen, selbst mit dem, der ihn ausnutzt, bestiehlt und nach allen Regeln der Kunst betrügt? Gut zu wissen, dass Gott solch ein Herr ist. Denn wer sollte dieser Herr sonst sein als unser Gott? Wenn uns Jesus mit seiner Geschichte nun sagen wollte, einmal bekommt auch ihr eure letzte Chance. Einmal müsst auch ihr euch mit dem Gedanken vertraut machen, dass es ein Ende hat mit euch und ihr davon müsst. Einmal müsst ihr begreifen, dass ihr Rechenschaft ablegen werdet für alles, was ihr getan habt und was ihr auch unterlassen habt. Ob uns dann vielleicht helfen kann, wenn Jesus uns den Richter so barmherzig schildert, wie den Herrn in diesem Gleichnis? Ob wir von daher lernen, mit dem Tod und dem Gericht vor Augen zu leben? Und endlich aufzuhören, diesen Gedanken zu verdrängen. Ob wir all unsere Versuche, diese Gedanken wegzuschieben, deshalb nun endlich mal aufgeben können und sagen können, doch, ich stelle mich diesem Thema. Hören wir doch wirklich mal hin, Jesus meint das ernst. Selbst wenn wir den Herrn betrügen und belügen, ihm den Besitz stehlen und alles vergeuden, was er uns gegeben hat. Die Bibel nennt das alles Sündigen. Selbst wenn wir immer wieder sündigen, gibt er uns immer wieder eine Chance. Also der ungerechte Haushalter hat sie genutzt, auf seine Weise. Wie steht's mit uns?